Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute Wald aktuell und ich nehme euch mit in den Wald raus. Warum? Weil ich keine Lust habe, am Schreibtisch zu sitzen. Es ist so typisch herbstlich, es ist bedeckt, es ist leicht regnerisch. Und trotzdem, das fühlt sich irgendwie komisch an. Klar, ab und zu mache ich auch mal eine Folge von drinnen. Zum Beispiel, wenn ich eure E-Mails beantworte, die kann ich mir wirklich nicht alle merken, schon gar nicht mit Namen. Da muss ich dann schon mal konkret reingucken, weil ihr ja so viel und fleißig schreibt. Und jetzt hier bei so einer Folge, das ist halt aktuell, da geht es auch unter anderem um aktuelle Studien, aber auch um andere Dinge. Da schaue ich einfach, also ich kann mir ja die Dinge auch relativ gut merken, die ich euch erzählen möchte, und bin dann einfach lieber draußen im Wald und stapfe mit euch durch das Herbstlaub. Und vielleicht mal vorneweg. Im Moment bin ich noch ein bisschen schlapp, weil mich doch tatsächlich jetzt nach 5,5 Jahren, oder es sind ja fast 6 schon, auch mal Corona erwischt hat. Also, ich habe ja quasi schon drauf gewartet. Ja, ich bin natürlich auch geimpft gewesen und so. Aber und ich habe, meine Frau und ich, wir haben uns wirklich auch bei jeder Erkältung mal getestet, weil wir einfach wissen wollen wollten, wann ist es denn soweit? Und jetzt hat es uns tatsächlich erwischt. Und ich meine, ich habe ja nicht wie ein Einsiedler gelebt. Na, viele von euch haben mich ja auch auf irgendwelche Veranstaltungen gesehen oder so. Auch großen Veranstaltungen. Ich bin auch viel Zug gefahren und so weiter. Ich habe mich ja jetzt nicht versteckt in den 5,5 Jahren. Ganz im Gegenteil. Aber irgendwie immer Glück gehabt. Ja, und jetzt hast du mich halt erwischt. Ne? Und ich weiß, es ist bei jedem anders. Also bei mir war das wirklich schon mehr als eine Erkältungsgrippe. Ich hatte 39,6 Fieber. Und es ist jetzt, ich glaube, hier ist eine knappe Woche wieder negativ getestet. Und fühle mich aber immer noch so ein bisschen angeschossen. Ne? Also das erinnert mich an eine echte Grippe. Die hatte ich nämlich auch schon zweimal. Es wird so langsam besser. Ne? Ich fahre ja immer Rad. Und ja, man soll auf sein Herz achten, das weiß ich. Und zum Glück gibt es ja E-Bikes, ne? Da kann man das super schön anpassen. Also ich muss einfach raus, ich kann nicht, ne, und im Auto zur Waldakademie fahren, das fühlt sich falsch an. Das habe ich zwar auch jetzt ein, zwei Mal gemacht, aber nee, ich setze mich dann aufs Rad und dann mache es mir halt den höchste Unterstützung rein. Und jetzt heute bin ich schon mal in der zweitniedrigsten gefahren, jo, das war dann auch schon okay. Und irgendwann die nächsten Tage setze ich mich mal wieder aufs Rad und fahre mal wieder meine übliche große Runde. Freue ich mich schon drauf. Aber gut, ne, so Sachen passieren halt. Gehört halt mittlerweile auch dazu. Ja, so. Und jetzt kommen wir mal zu aktuellen Sachen. Da gibt es jetzt tatsächlich eine Studie oder ein wissenschaftliches Papier. Das wurde in einer konservativen forstlichen Zeitung veröffentlicht von Forstwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und die sind doch tatsächlich jetzt auf den Trichter gekommen, dass die Douglasie hier nicht gut wächst. Das finde ich bemerkenswert. Finde ich insofern bemerkenswert, weil man das eigentlich schon alles hätte vorher wissen können. Die Douglasien, die sind so, also die wir hier anbauen können, gibt ja zwei Arten: Inlandsdouglasie, Küstendouglasie. Die Inlandsdouglasie, die wächst hier schon seit Jahrzehnten nicht richtig. Das weiß man schon seit 40 Jahren, dass das hier völliger Murks ist, weil die krumm ist und harzt und da kommt nichts Vernünftiges bei raus. Und die Küstendouglasie, die kommt eben aus Kaltregenwäldern. Das kennt ihr schon, wenn ihr hier fleißig mithört. Und ich sage ja schon seit vielen, vielen Jahren, das ist nicht schlau, eine Kaltregenwaldbaumart hier in Deutschland anzubauen. Ist ja grundsätzlich nicht besonders schlau, fremde Baumarten anzubauen, aber dann schon erst recht nicht welche, die es gerne kühl und feucht brauchen, und die pflanzt man dann auf heiße Kahlschläge. Das dämmert jetzt auch konservativen Forstwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und die haben es dann tatsächlich festgestellt: Ach, Douglasie hält Hitze gar nicht gut aus und ist vielleicht dann doch nicht so gut zum Anbau geeignet. Naja, besser spät als nie. Ich finde das schon skurril, muss ich sagen, dass man für sowas eine Studie braucht. Das kann man nachlesen. Das ist ja lange bekannt. Und einen kleinen Seitenhieb konnten sich die Forschenden dann nicht verkneifen, dass sie so ähnlich empfindlich ist wie die Buche. Da muss man sagen, nee, Buche ist nicht so empfindlich. Buche in ihrem heimischen Ökosystem fühlt sich aktuell noch pudelwohl. Ganz im Gegensatz zu der Douglasie außerhalb ihres heimischen Ökosystems. Das ist übrigens genauso wie ein Eisbär in der Sahara. Wenn der da tot umkippt wegen Hitze, kann man auch nicht sagen, Eisbären eignen sich grundsätzlich nicht als Tierart. Nee, da wo sie hingehören, geht es denen gut und da wo sie nicht hingehören, geht es denen schlecht. Und bei der Buche ist es so, ja, die gehört ja hierher, die stirbt auch hier ab, wenn man sie zu sehr malträtiert. Also mit schweren Maschinen in den Wald fährt, die Wasserspeicherfähigkeit der Böden dadurch schwer ramponiert, dann trocknen die Wälder im Sommer aus und wenn man die dann noch stark auflichtet, dann werden sie auch noch sehr heiß und dann stirbt auch Buche ab. Aber in natürlichen Waldökosystemen eben bisher nicht. Gut, also das war die eine aktuelle Studie, wo man sagt, wow, jetzt hat man es also quasi auch nochmal schriftlich von der konservativen, forstlichen Seite. Douglasie ist nichts. Und was haben wir noch gehabt? Ah, noch was sehr Schönes. Und zwar haben wir, das ist also eine Mannschaft und Frauschaft um Pierre Ibisch, ne, meinem Freund, dem Biologen, den habt ihr hier auch schon ein paar Mal kennengelernt, der auch den neuen Studiengang leitet. Und die Gruppe um Pierre Ibisch, der ich auch angehöre, wir haben das Econics Institute gegründet, einen Think Tank. Also eine Denkeinrichtung, könnte man sagen, die sich damit beschäftigt, wie man mit der Natur wirtschaftet. Also es geht auch ums Wirtschaften. Ne? Also auf Deutsch heißt das dann Ökonik und auf Englisch eben Econics. Und mit der Naturwirtschaft. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine erste Studie gemacht, bei der ich auch mitarbeiten durfte, und haben da mal geschaut, also der Titel ist Grün, Feucht, Kühl. Und eine Deutschlandkarte erstellt. Ich stelle den Link mal hier dazu in die Shownotes und da könnt ihr mal gucken, wie es bei euch aussieht. Nämlich, was ist das Ergebnis dieser Studie? Und ich sage erstmal, was sie gemacht hat. Die hat mal geschaut, wie grün ist die Landschaft. Das sind alles Satellitendaten. Wie grün ist die Landschaft? Also wie arbeiten die Ökosysteme? Das kann man mit verschiedenen UV-Reflexionen und so weiter, mit verschiedenen Parametern feststellen aus dem Weltall. Wie intakt und gesund sind die Ökosysteme in dieser Landschaft? Dann schaut man, wie feucht sind denn die Landschaften? Ne? Wie viel regnet es da und so weiter? Und dann schaut man, wie heiß es ist an warmen Tagen in diesen Landschaften. Und diese Daten hat diese Studie zusammengefasst und in ein einziges Schaubild übertragen. Das ist ganz schön sportlich, ne? Weil das sind ja drei verschiedene, wirklich vollkommen verschiedene Parameter. Also das eine ist die Vegetation, ne? Wie gesund ist die? Das zweite ist, wie feucht ist es in der Landschaft? Das dritte, wie heiß ist es in der Landschaft? Und daraus einen Farbindex gestaltet, der intuitiv funktioniert wie eine Wetterkarte. Oder wie dieser berühmte Dürremonitor oder so. Ne? Aber der Dürremonitor, der nimmt ja nur einen Parameter, nämlich Wasser im Boden. Und hier wird jetzt alles zusammengetan. Also wie arbeiten Ökosysteme? Das kann man daraus ablesen. Und wie gesagt, der Link steht hier unten drin. Und dann sieht man sehr schön, dass es in Deutschland noch sehr gut funktionierende Landschaften gibt und eben auch sehr schlecht funktionierende Landschaften. Und wo es wie viel regnet und wo es wie kühl ist, das hängt eben nicht nur davon ab, wie hoch ist es in den Bergen, also wie ist die Höhenlage über dem Meer und ist es Nord- oder Südhang, ist das Regenschatten vom Harz oder so, sondern es hängt auch ganz maßgeblich von der Vegetation und vor allem natürlich dort von den Wäldern ab. Und das sieht man auf der Karte sofort. Das ist wirklich cool. Das ist das erste Mal, dass sowas zusammengefasst wurde. Und da seht ihr zum Beispiel, dass natürlich das Rheintal, ne, so Darmstadt zum Beispiel, aber auch Oberrheintal, das sind so Hotspots, die sind dann knallrot anstatt grün. Wir sehen das in Sachsen-Anhalt in großen Teilen, Thüringer Becken und so, die da rot aufleuchten. Wir sehen das im Neuwiederbecken, das ist so ganz kleiner, so ein Grabenbruch, geologischer Grabenbruch. zwischen Koblenz und Bonn. Das leuchtet knallrot auf. Nördlich von Köln wird es auf einmal ganz rot. Und da sieht man, dort sind Landschaften, dort ist massiv etwas aus dem Tritt geraten. Und wozu haben wir das überhaupt gemacht? Das haben wir dazu gemacht, um Lösungen aufzuzeigen. Die Lösungen sind ganz einfach. Wir müssen die Ökosysteme wieder in die Lage versetzen, zu arbeiten. Das kann zum Beispiel heißen, dass wir Waldflächen vergrößern. Das kann heißen, dass man Agroforstsysteme installiert, also dass man mal wieder viel mehr Bäume, viel mehr Hecken in die Agrarlandschaft bekommt und so weiter und so fort. Also diese Studie ist lösungsorientiert. Es geht darum, zu schauen, wo ist die Arbeitsfähigkeit der Ökosysteme so ramponiert, dass es dort heiß und trocken wird. Also es soll auch zur politischen Handlung aufrufen, ist für Entscheidungsträgerinnen und Träger gedacht, aber auch für euch, ne? Dass ihr mal guckt, wie sieht es bei uns zu Hause aus? Und die Lösungen werden in dem Report natürlich auch mit angedacht und da gibt es schon einige schöne Vorschläge dazu. Also das könnt ihr euch mal angucken, ich finde das cool. Dass es dieses Econics Institute gibt und das wird sich in Zukunft genau mit solchen Dingen beschäftigen. Ne? Ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass wir an Lösungen arbeiten. Es kommt übrigens häufig aus der Forstlobby, ne, Peter, der meckert immer nur, anstatt mal Lösungen aufzuzeigen. Ja, das mache ich ja schon ständig. Ne? Denkt an den neuen Studiengang, den ich mit initiiert habe. Also den ganzen Kurse, an die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ich brauche mich ja da gar nicht rechtfertigen. Aber das ist hier der nächste Baustein. Ne? Ein Institut, was forscht und entsprechende Vorschläge aufbereitet, laienverständlich aufbereitet und der Bevölkerung und auch der Politik zur Verfügung stellt. Also das ist richtig, richtig cool. Etwas super Positives. Also wir arbeiten kräftig an einer gemeinsamen, besseren Zukunft. Also ja, das macht richtig Spaß. Gut, aber genug der Studien, so viel aktuelle gibt es gar nicht. Also es gibt immer mal wieder, ja, ist zum Beispiel auch eine Studie rausgekommen über den Amazonas, dass der Amazonas-Regenwald durch den CO2-Anstieg schneller wächst. Also zumindest in Teilen wachsen Bäume schneller. Das muss aber nicht positiv sein, weil wenn die Bäume schneller wachsen, also mehr CO2 aufnehmen können, dann verdunsten sie laut diesem Bericht, dieser Studie, nicht mehr ganz so viel Wasser. Die Spaltöffnungen müssen nicht ganz so weit aufmachen, der Baum muss nicht ganz so heftig atmen und verdunstet dadurch auch weniger Wasser, so diese Studie. Und das kann möglicherweise auch zum Rückgang von Regenfällen führen. Weiß man alles nicht so genau. Also ein ähnliches Phänomen haben wir übrigens auch hier in Mitteleuropa durch die Stickoxide, ne, aus dem Straßenverkehr, aus Heizungen, ne, wo noch Öl oder Holz oder irgendwas verfeuert wird, da entstehen Stickoxide, die wirken düngend. Und zwar so stark, dass der Wald alleine in den letzten 30 Jahren, 20, 30 Jahren um 30% im Wachstum zugelegt hat. Also die Bäume wachsen schneller. Aber schneller ist im Wald ja nicht unbedingt gesund. Ne? Bäume wollen ja langsam wachsen, wollen mit ihrer Energie haushalten. Und wenn man die pusht über solche Sachen, dann können andere Sachen aus dem Gleichgewicht geraten. Also wir wissen, dass Bäume, die schneller wachsen, zum Beispiel deutlich pilzanfälliger werden. Also schnell ist nicht unbedingt gut. Aber gut. Also so Sachen geistern zum Beispiel auch ständig durch. Ne? Aber ich finde es wichtig, dass wir den Fokus auch auf positive Meldungen legen. Also eine positive Meldung zum Beispiel, es hat jetzt mit Wald direkt nichts zu tun, aber indirekt, das war bei den Vereinten Nationen, das war eine Generalversammlung, ne, war es glaube ich, wo Donald Trump mal wieder sehr merkwürdige Dinge erzählt hat, völlig vorbei an jeder Realität, gerade in Bezug auf den Klimawandel, ne, den es ja alles, den es nicht gibt und so weiter und so fort. Und dann hat sich ja per Fernschalte, die meisten Leute haben es nicht mitgekriegt, der chinesische Ministerpräsident Xi Jinping hat sich da zugeschaltet. Ich bin jetzt kein Fan von dem, aber der hat sich zum ersten Mal auf Klimaziele festgelegt und ganz klar gesagt, dass man den Klimawandel bekämpfen müsse und dass China bis zum Jahr 2035 10% Reduktion anpeilt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig ambitioniert, aber immerhin. China hat ja jetzt leicht zurückgehende Treibhausgasemissionen schon, also den Peak schon früher überschritten, als man gedacht hat, und legt sich jetzt sogar auf Klimaziele fest und bekennt sich auch ganz offen dazu. Das ist so neu. Ne? Und das nochmal, wir brauchen jetzt nicht über die Regierungsform uns zu unterhalten. Da gibt es sicher erheblichen Nachbesserungsbedarf. Aber dass grundsätzlich diese großen Treibhausemittenten sich dazu bekennen, ne? Trump auf der einen Seite und China jetzt auf der anderen Seite sagt, okay, dann machen wir uns eben zum Führer in Sachen Klimaschutz. Das ist schon eine Aussage, ne? Also es tut sich überall was auf der Welt und egal in was für Regierungssystem, es wird dran gearbeitet. Ne? In den USA übrigens auch weiter. Also nur, dass man das mal mit auf dem Schirm hat. Da passieren gerade überall merkwürdige Dinge, aber in Summe schreitet die Welt voran in Sachen Lösungen. Und damit kommen wir wieder zu unserem kleinen Econix-Institut. Das sitzt übrigens in Korin. In der Nähe vom Bahnhof kann man so öffentlich gut erreichen. Das sind übrigens auch die drei Professoren und Professoren von dem neuen Waldstudiengang Sozialökologisches Waldmanagement mit im Vorstand. Also wirklich eine schöne Sache. Da wird wirklich ganz, ganz toll an Zukunftslösungen für den Wald gearbeitet. Also das macht eine Riesenfreude. Ja, Riesenfreude. Ich bin da schon ein paar Mal gefragt worden, Peter, was hast denn du eigentlich für Hobbys? Und ja, die Frage kann man ja stellen, ist ja auch völlig in Ordnung. Keine Ahnung, ich hätte mir vielleicht mal vorher fragen sollen, was ihr denkt, was ich für Hobbys habe. Also wenn man so als Naturbursche, sag ich mal, und forschend interessiert durch die Natur geht, dann müssen doch die Hobbys alle was mit Natur zu tun haben. Vielleicht habe ich aber auch gar keine. Das können wir jetzt mal lüften. Also natürlich habe ich auch Hobbys. Aber ich habe keine Hobbys, wo ich mich völlig drin verarbeite. Ne? Also ich finde das manchmal bewundernswert. Wenn Leute ein leidenschaftliches Hobby haben und dann absolute Expertinnen und Experten auf dem Gebiet werden, habe ich nicht. So Hobbys habe ich nicht. Doch, vielleicht schon. Das ist bei mir die Natur. Natur/Wald. Also das, was ich beruflich mache, das ist auch mein Hobby. Also das, auch das Schreiben ist so ein Teil davon. Das ist gar nicht, also das würde ich jetzt gar nicht als Hobby bezeichnen. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ich muss das zu Papier bringen und wenn ich nicht schreibe, bin ich unglücklich. Nö. Also ich bin unglücklich, wenn ich nichts für die Natur machen kann. Also wenn ich nicht dran mitarbeiten kann, mich mit Leuten unterhalten und ja, auch Bücher schreiben oder Interviews geben oder Podcast-Folgen produzieren. Mache ich unheimlich gern. Ich bin so gerne mit euch im Wald. Also das macht mir alles Spaß. So, könnte man auch als Hobby bezeichnen, aber gemeint sind wahrscheinlich andere Sachen. Also ich sag mal ein paar Beispiele, was ich noch so tue. Und alles nicht gut, ne? Weil ich alles nicht so zeitintensiv mache. Ich bin halt lieber draußen. Aber was wäre das? Das ist zum Beispiel Ukulele spielen. Ukulele, das ist ja so ein kleines vierseitiges Instrument. Übrigens ganz witzig, wenn man so eine, ich mache ja auch Zoom-Konferenzen oder Teams oder keine Ahnung was. Und ich habe eine Reihe von Ukulelen und zwei davon hängen bei mir hinten an der Bürowand. Und mein Büro ist sehr klein, ich glaube so 6 Quadratmeter. Also ein wirklich winziges kleines Forsthausbüro. Und da hängen die zwei Ukulelen an der Wand. Und weil man das in diesen Videokonferenzen nicht abschätzen kann, wie groß Entfernungen sind, haben die Leute schon mehrfach gesagt, ah, Peter, hast du Gitarren? Das sind Ukulelen, mein Büro ist so klein. Die sind also viel näher an der Kamera, als man denkt. Ja, die haben also 4 Saiten, sehr schön klein. Habe ich damals mal angefangen, weil ich dachte, wir haben früher viele Kanutouren gemacht in Schweden. Und das ist schön, wenn man da irgendwo JWD in der Pampa sitzt, am Lagerfeuer auf irgendeinem Felsen und irgendwas singen kann mit einem Begleitinstrument. Und ich bin nicht besonders musikalisch, ich kann keine Noten lesen. Aber ich habe einfach Bock drauf gehabt und habe gesagt, Mensch, was kann man denn gut mitnehmen? Nimmst du irgendwas Kleines? Ah ja, so eine Ukulele, die sind ja wirklich schön klein. Ne? Und mit 4 Saiten, das sind dann auch Kunststoffsaiten, die tun nicht so weh wie Stahlsaiten bei einer Gitarre an den Fingern. Und das kann man sich relativ schnell selber beibringen. Also jetzt nicht, wer weiß was spielen, aber so ein bisschen mit Strummen, ne? So ein bisschen Begleitakkorde, wenn man singt, das geht schon ganz gut. Ne? So, also mehr kann ich auch nicht. Also ich finde es immer cool, was da, wenn man sich da so Videos anguckt, wie die da alle spielen. Ich kann das nicht. Ne? Ich kann so ein bisschen mitschruppen und so ein bisschen die Hintergrundakkorde machen. Und das reicht ja auch. Ne? Also sowas mache ich ganz gerne. Nicht oft, aber immer wieder. Was haben wir noch? Astronomie. Ja, das ist ja auch wieder Natur. Ne? Aber eine ganz andere. Also ich finde, Astronomie unglaublich beruhigend. Also wenn ihr mal ein ganz beruhigendes Hobby sucht, das ist Astronomie. Astronomie, also die Wissenschaft von den Sternen und Planeten, Weltall, die zeigt einem eben immer wieder, auf was für einer kleinen Kugel wir sitzen. Ja, also es ist wirklich verrückt, wie deutlich einem das wird, wenn man mal aus dem Fenster guckt, sprich ins Weltall. Ne, dann sieht man, oh, wie zerbrechlich ist unsere Hülle. Also das ist so ähnlich vom Gefühl her wahrscheinlich, wie die Astronauten aus den Raumkapseln hatten, als sie zum ersten Mal die Erde gesehen haben aus der Ferne. So ein Gefühl kriegt man beim Sternebeobachten. Ja, da brauchen wir gar nicht ins Weltall fliegen. Ja, das kann man auch von der Erde aus machen. Es ist halt, je nachdem, wie man es macht, ein bisschen aufwendig. Also wenn man das mit Teleskopen macht, und ja, das mache ich, habe mir schon im Leben einige gekauft und auch wieder verkauft und dann doch wieder welche gekauft. Wenn die ein bisschen größer sind, dann muss man die rausschleppen. Die wiegen ja auch, weiß ich nicht, 10, 15 Kilo, ne, mit Stativ und allem, was da so dran ist. Dann müssen die auskühlen, ne, weil so ein Spiegel, so eine Linse, ne, also heutzutage, was so eine praktikable Größe ist, ist so ein 20 Zentimeter Spiegel, der muss auskühlen, sonst werden die Bilder verzerrt. Und dann fängt man an, erstmal alles einzurichten, einzunorden. Das muss parallel zur Erdachse ausgerichtet werden, ne? Weil wenn man hoch vergrößert, dann sieht man die Erddrehung. Dann bewegen sich die Sterne durchs Bild und man muss sie ständig nachführen, damit die im Bild bleiben. Und auch das ist schon cool. Also man erlebt dann die Erddrehung live und in Farbe mit. Ne? Man sieht das richtig drehen. Das ist wirklich schön langsam, aber man sieht, wie wir uns drehen. Und ja, da gibt es auch Motoren, die das automatisch ausgleichen. Und das Bild dann immer schön den Stern, Planet in der Mitte halten. Da kann man dann die Jupitermonde beobachten, die Saturnringe sehen, Eis auf dem Mars. Also es ist wirklich, es ist cool. Und hat mir jetzt gerade mal, also nach langer, langer Abstinenz, weil das, wie gesagt, das braucht Stunden und gute Beobachtungszeit ist im Winter, lange Nächte, klare Nächte, besonders kalte Nächte. Ne, klare Nächte sind auch besonders kalt. Und dann sitzt man da, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden draußen und friert sich da den Hintern ab und die Finger und fummelt da rum und hat noch seinen Laptop mit draußen, weil ich dann auch Astrofotografie machen möchte. Das ist dann nochmal komplizierter und dann muss das zu Hause alles im Zimmer wieder aufbereitet werden, die Bilder und so weiter und so weiter. Und ich nochmal, ich kann das auch nicht besonders gut, aber es sind trotzdem schon ein paar schöne Sachen rausgekommen, die mir einfach Freude machen. Die machen mir einfach Freude. Also sowas mache ich gerne, aber selten. Ich habe mir jetzt gerade bestellt, ist aber noch nicht da, es gibt jetzt so kleine Apparate, die sind auch im Vergleich zu einem größeren Teleskop gar nicht so teuer. Naja, also na, billig sind sie auch nicht. Aber gut, nicht so teuer. Ein paar hundert Euro kosten die schon. Und mit denen soll man, ich habe extra an Astroforen geguckt, wirklich coole Milchstraßenbilder, Sternennebelbilder, Sonnenbilder und so weiter machen können. Weil die alles vollautomatisch machen. Also man kann das sogar von drinnen steuern. Man kann sogar, einer hat geschrieben, ich lege mich ins Bett und lasse das Ding automatisch aufnehmen. Also dieses stundenlang draußen sitzen, das kann man damit vermeiden. Also man geht schon raus. Ne? Also ansonsten kann man sich die Bilder ja irgendwo aus dem Internet runterladen. Aber das selber machen macht halt Spaß. Ne? Da muss man schon einiges noch selber machen. Aber eben nicht mehr stundenlang und auch nicht stundenlange Vorbereitung. Also na gucken, vielleicht steige ich da doch nochmal ein bisschen tiefer ein. So, das war also Astronomie. Sowas mache ich gerne. Dann interessiere ich mich für Ägypten, für die ägyptische, also für die altägyptische Kultur, ne, so Zeit der Pharaonen. Da würde ich zum Beispiel gerne mal die Hieroglyphenschrift lernen. Ich habe da auch mal angefangen, ich habe zwei Bücher dazu. Ich bin da noch nicht weitergekommen. Also, nee, ich glaube, so ein paar Zeichen kann ich, aber nee, im Prinzip nichts. Es ist, ich finde es einfach faszinierend, ne, dass da vor 4000 Jahren schon eine Schrift existiert hat, die 2000 Jahre lang gebraucht worden ist, dieses ganze System und so. Also ja, finde ich einfach interessant. Und wie das alles wieder vergeht. Ne? Wenn Menschen denken, diese Zivilisation ist sicher, dann sieht man da eben sehr schön, nö, stimmt nicht. Es ist alles vergänglich. Das ist vielleicht so diese gesamte Unterlinie, die mich so auch an Natur und an allem fasziniert. Dieser stetige Wandel, ne, und dass alles irgendwie weitergeht, aber individuell nichts Bestand hat. Ja, das ist vielleicht so die grobe Unterlinie. Also ich finde es nach wie vor so Sachen auch faszinierend. Also ich finde ganz, 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 ganz viele Sachen, fremde Kulturen finde ich faszinierend. Bei Ländern muss ich sagen, also jetzt wenn wir zum Thema Reisen kommen, ich muss nicht die ganze Welt bereisen. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber Asien zum Beispiel interessiert mich nicht so stark. Also schon, wenn ich Dokus sehe, Regenwälder auf Borneo oder keine Ahnung was, oder in Myanmar oder auch Sachen in China, aber selber hinreisen, nö, das reizt mich komischerweise überhaupt nicht. Ich kann nicht sagen, warum. Ja, auch so Sachen wie Australien und Neuseeland, mal abgesehen davon, dass es ökologisch natürlich auch nicht das Beste ist, wäre mir der Flug auch einfach zu weit. Ich hätte keinen Bock, 24 Stunden zu fliegen. Ja, mit Umsteigen und keine Ahnung was. Nee. Also, dann lieber nach Schweden oder Norwegen oder nach Rumänien. Ne, also so Sachen, das reicht mir eigentlich. Oder jetzt wollen wir irgendwann noch mal ein paar Tage nach Holland ans Meer. Das ist von uns aus ja gar nicht weit weg. Wir fahren mal 4 Stunden. Das so Sachen. Also das, ich bin ja beruflich auch schon ziemlich viel gereist, ne, auch in weiter, je nach Kanada, USA und so Sachen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich sage, nee, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ne? Also ich brauche eigentlich, ja, kommen wir mal zu dem Thema, ich brauche wilde Natur, also ungezähmte Natur, Wildnis. Ja, und die kann auch klein sein. Ne? Also und es können die Urwaldreservate der Waldakademie sein von einem Urwaldprojekt. Das sind dann, keine Ahnung, ich sag mal 20 Hektar am Stück, 0,2 Quadratkilometer. Aber wenn man durchläuft, ist das eine ganze Welt. Da kann ich super abschalten. Also da muss ich gar, ich muss da gar nicht weit weg. Also sowas brauche ich total. Vogelstimmen, ja, haben wir auch schon hier mal gehabt mit Apps. Ne? Das finde ich zum Beispiel auch nach wie vor faszinierend. Versuche ich auch jeden Tag, habe ich gerade heute wieder gehabt. Da habe ich Stare gehört, aber ich wusste nicht, dass es Stare sind. Also Stare haben ja ein irres Repertoire an Lauten. Den habe ich nicht erkannt. Da war noch ein Wintergoldhähnchen dabei. Ihr wisst ja, das kleinste Vögelchen, was es bei uns so gibt. Und dieses Wintergoldhähnchen, das macht ja wirklich ein ganz, ganz hohes, also ganz, ganz hohe Tonfrequenz, die man ab einem bestimmten Alter, wenn das Gehör nachlässt, eben nicht mehr hören kann. Das ist für mich immer der kleine HNO-Arzt oder Ärztin, dieses Wintergoldhähnchen. Und bis jetzt habe ich den Test jedes Mal noch bestanden. Also heute zum Beispiel auch wieder. Finde ich einfach immer witzig, wenn man das weiß, dass man auch in der Natur sich selber immer noch mal so ein bisschen eichen kann. Ja, ansonsten, aktuell sinkt der Wald allmählich in den Winterschlaf. Die Bäume sinken in den Winterschlaf. Und da ist mir noch ein Gedanke gekommen, den möchte ich mit also als letztes aktuelles Mal mit euch diskutieren. Könnt ihr mir gerne schreiben, ne, wisst ihr ja. Könnt ihr auch übrigens gerne kommentieren hier bei Spotify und Apple. Das lese ich alles mit. Können Bäume träumen? Ich weiß, das klingt für manche konservativen Biologinnen und Biologen fast schon ketzerisch. Aber wenn man sich mal die Grundvoraussetzung anguckt, also wir wissen, dass Bäume ein Schlafverhalten zeigen. Das ist ja diese Forschung, ist schon bestimmt 10 Jahre alt oder so, ne, wo man mal mit Laserscans festgestellt hat, dass Birken zum Beispiel nachts die Zweige hängen lassen. Also ein verändertes Verhalten zeigen. Wir wissen, dass Bäume nachts ihre Spaltöffnungen schließen, sich aufpumpen mit Wasser. Also da tauchen Veränderungen auf. Also nachts verhalten die sich anders als tagsüber. Das nennt man Schlafen. Ist bei uns ja auch so. Ne? Wobei wir gar nicht genau wissen, was bei uns Schlaf ist. Das ist alles... Ja, wir wissen ja gar nicht, wie unser Gehirn funktioniert, wie ein Gedanke entsteht und woher soll man dann genau wissen, was Schlafen ist. Klar gibt es schon einige Dinge, die man weiß, aber ganz vieles eben noch nicht. Und wir wissen halt nur, dass es ein ähnlich verändertes Schlafverhalten auch bei Pflanzen gibt, also bei ganz vielen Tieren sowieso. Und das Träumen hat man bei Säugetieren schon festgestellt. Das Verhalten von Fruchtfliegen und auch Springspinnen legt nahe, dass auch die träumen können. Auch dazu gibt es schon schöne Studien. So, jetzt nähern wir uns den Pflanzen und schauen, haben die denn die Grundvoraussetzungen dafür? Und dann gehen wir in die Wurzelspitzen, von denen wir wissen, da sind hirnähnliche Strukturen. Das ist das Pflanzenhirn, wie schon Charles Darwin sagte. Da finden elektrische und chemische Prozesse statt, bis hin zu Neurotransmittern, fast identisch wie bei uns im Gehirn. Und da werden auch Entscheidungen verarbeitet und so weiter und so fort. Und die Frage stellt sich mir, warum soll man die nicht mal stellen, können Pflanzen, Schrägstrich Bäume, auch träumen? Die gehen ja jetzt in den Winterschlaf, in den langen Winterschlaf. Und während sie oberirdisch inaktiv werden, ist unterirdisch bei den Wurzelspitzen sehr viel los, wie in unserem Gehirn, wenn wir schlafen. Das ist ja übrigens auch ein Grund, warum man Bäume im Garten zumindest bevorzugt im Herbst pflanzt, damit die Wurzeln unten schon mal ordentlich loslegen können, was sie ja machen. Also die Bäume sind ja nicht inaktiv im Winter, nur oberirdisch. Also das ist ein Winterschlaf wie bei Bären, ne, oder anderen großen Tieren, die den Winter eben dösend verbringen. So, und jetzt ist die Frage eben, darf man so eine Frage überhaupt stellen? Also natürlich darf man so eine Frage stellen, aber ist es wissenschaftlich sinnvoll, so eine Frage zu stellen? Und denke ich, ja, warum denn nicht? Das ist natürlich schwer nachweisbar, ob Bäume träumen können. Aber sie haben ja Voraussetzungen dafür, ne? Also Bäume haben auch ein Körperbewusstsein, das lässt sich nachweisen, ne? Also indem sie ihre Wurzeln sauber ausbreiten im Boden, die wissen, wo sie sind. Also das nennt man Körperbewusstsein. Wir haben ja schon über irre Forschungen gesprochen, die noch ganz andere Fragen stellt. Zum Beispiel, ob Pflanzen Abbildungen auf Fotos erkennen. Auch dazu gab es ja hier eine schon hier diskutierte Studie. Ja, über diese Schlingpflanze, die sich tarnt, indem sie Blätter nachbildet von den Pflanzen, auf denen sie wächst, um sich eben zu tarnen vor Pflanzenfressern. Und dann hat man das eben bei der Uni Bonn zum Beispiel mal gemacht in der Studie, denen nur Fotos gezeigt und die baut eben diese Blätter nach Fotos nach. Also diese Pflanze kann Abbildungen auf Fotos scharf erkennen und in den Baumblättern, so ist die Forschung ja ursprünglich überhaupt entstanden, unsere heimischen Laubbäume gibt es diese Pflanzenaugen auch, die auch scharf abbilden. Aber was sie sehen, wissen wir nicht. Also es gibt so viele verrückte Forschungserkenntnisse, dass man einfach neugierig sein soll und sogar muss, finde ich, und mal Fragen stellen darf. Es kann ja sein, dass Bäume nicht träumen, aber ich wüsste es gerne. Wozu? Völlig wurscht. Ich bin einfach neugierig und ich fände es einfach süß, wenn ich wüsste, ah Mensch, die träumen. Von was auch immer. Wie man das nachweisen will, weiß ich nicht. Ne, also diesen neuen Wissenschaftszweig Pflanzenneurobiologie, also der heißt ja offiziell Plant, wie heißt denn der? Die haben den ein bisschen anders genannt, weil Pflanzen ja keine Neuronen haben, aber sinngemäß ist es das, Pflanzenneurobiologie, dieser Zweig, den finde ich ungeheuer faszinierend und ich fände es einfach cool zu wissen, wenn hier, ich stehe hier gerade an so einer Buche, wenn ich wüsste, die träumt von irgendwas, vielleicht von einem schönen Regenschauer oder von einem kühlen, aber sehr sonnigen Tag, in dem der Zucker nur so durch die Adern rauscht, ja, und der Baum sich dick und satt fressen kann sozusagen. Oder über das Gequatsche im Pilznetzwerk, Klatsch und Tratsch in der Nachbarschaft. Ne, da findet ja irre viel statt über diese Pilznetzwerke. Das sind keine Automatismen. Also Bäume können ja zum Beispiel auch die Pilzpartner wechseln. Also die sind nicht auf Gedeih und Verderb für immer ewig aneinander gebunden. Umgekehrt bei den Pilzen natürlich genauso. Also da gibt es ein ständiges Hin und Her und Auf und Ab und Leid und Freud. Und warum sollte sich das nicht auch in so einer Art Traum widerspiegeln? Ich weiß das nicht. Vielleicht kommt, wenn man das erforscht, auch raus, Bäume träumen nicht. Ne? Dann weiß man es aber wenigstens. Ich würde das gerne wissen. Das wäre natürlich etwas für ein weiteres Hobby, was ich aber sicher nicht betreiben werde, weil ich glaube, da muss man sein ganzes Leben für widmen, dass man da so tief einsteigt, dass man da wirklich vernünftige Ergebnisse erzielen kann. Ja, ihr Lieben, wir sind so langsam durch für diese Folge Wald aktuell. Ihr seht, das war jetzt so ein wilder Ritt durch verschiedenste Themen. Ihr habt mich auf die Tour vielleicht auch noch ein bisschen besser kennengelernt, ne, weil ihr dann wisst, was macht der Peter eigentlich so in seiner Freizeit. Also ich habe übrigens nicht nur Hobbys. Ich sitze auch abends auf der Couch und gucke irgendwelche Netflix-Serien oder so. Oder auf RTL Plus oder wo auch immer. Wenn es irgendwie geht, bin ich am liebsten draußen. Aber das wisst ihr ja schon. Das ist ja nun wirklich nichts Neues. Und dann stolpert man eben immer über super interessante Sachen. Für heute sind wir dann durch mit dieser Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich würde mich sehr, sehr freuen über Kommentare, über Fragen, die ihr für die nächste Runde der E-Mail-Beantwortungen stellt. Über Bewertungen natürlich bei Apple und Spotify natürlich auch sehr, wie auch immer. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei dieser Folge. Tschüss!
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.